Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hallo, ihr Kinder, hört mich an. Ich bin es, der Funkheinzelmann. Ich habe ein Zipfelmützchen auf mit einem roten Büschel drauf. Zieh ich daran, geht knicke, knick und 1, 2, 3, husch, bin ich weg.
Und ich habe jetzt auch ein Zipfelmützchen auf und...
Super. Auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Natürlich, das auch gleich noch, aber zuerst begrüße ich noch ganz herzlich im Studio Michael Mayer und Jürgen Edelmann. Ihr seid beide passend zu dem Heinzelmännchen-Spot eben gerade. Hans Bodenstedt war das in der Anfangszeit des Rundfunks in den Jahren 1924, 25 mit seiner ersten Kindersendung. Ihr seid zum Thema Kindermedien hier. Vielleicht, Michael, zuerst deine These?
Meine These. Also Kindermedien sind total wichtig, auch wenn die Demografie sagt, dass immer weniger Kinder geboren werden. Aber Kindermedien sind ja wichtig, weil sie quasi die Kinder darauf vorbereiten, wie sie Medien zu rezeptieren haben späterhin.
Und Jürgen M.?
Gebt den Kindern das Kommando, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Okay, so kann man es auch sagen. Sie hören die Medienmagazin-Ausgabe vom 11. Januar 2014. Sie haben auch noch Anspruch darauf zu erfahren, was nächste Woche für die Erwachsenen gemacht wird im Fernsehen durch RTL. Und Sie hören eine kleine Einstimmung, Einschätzung meinerseits zum Thema, das Radio 1 eingeläutet hat, nämlich Entschleunigung. Trotzdem haben wir nur noch bis 19 Uhr Zeit und... Ja, hören Sie einfach ganz ruhig zu, vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
What's been happening in your house?
Radio 1.
Also ich mag ein Logo, dass sie die Nachrichten so gut erklären, also dass es nicht so schwierig ist. Und ich finde diese Tiere, die immer nach dem Wetter gucken, total lustig.
Also ich finde es auch gut, dass sie eben gerecht erklärt werden und... Weil in den Erwachsenennachrichten, da verstehe ich das nicht so richtig. Und also das finde ich dann besser, dass man das versteht.
Ja, soweit junge Zuschauer der Kindernachrichtensendung Logo im Kika. Stammseher sozusagen, Tag ein, Tag aus, versorgen uns die Fernsehnachrichten mit dem Neuesten aus aller Welt. Und manchmal geht es hart zur Sache, wenn von Kriegen, Hungersnöten oder Morden die Rede ist. Nicht alles davon sollte man Kinder sehen lassen, schon gar nicht, wenn sie jünger als 14 sind. Genau diese Zielgruppe hatte sich das ZDF mit seiner Kindernachrichtensendung Logo ausgesucht. Und nun seit 25 Jahren mittlerweile versuchen die Macher, Kindern adäquat und einfühlsam Weltnachrichten verständlich zu präsentieren. Michael Mayer hat zugeschaut und du bist nicht der einzige Erwachsene, der da zuschaut, habe ich mir sagen lassen, weil es gibt auch manchmal Menschen, die sich durch die ja dann doch sehr kindliche Erklärung besser aufgehoben fühlen, als wenn man dann die Tagesschau guckt. Was ist das Besondere an Logo? Wie schaffen die das?
Ja, zudem, dass die Erwachsenen suchen, dann sage ich nachher nochmal was. Also Zielgruppe sind in der Tat die Kinder zwischen 3 und 13 Jahren und da ist ja klar, das ist eine ganz, ganz schwierige Zielgruppe, weil man ja genau gucken muss, was interessiert die eigentlich und da sind natürlich nicht nur die großen Weltnachrichten von Relevanz, sondern durchaus auch Alltagsthemen. Also Alltagsthemen, die zu tun haben mit Internet, mit Handy, mit Mobbing auf dem Schulhof und so weiter und so fort. Und ich habe mal einen Anfang von einer ganz typischen Sendung mitgebracht und das klingt dann so...
Hallo, es ist angerichtet. Hier kommen eure Nachrichten des Tages und so sehen die heute aus. Darf nicht sein. Zurzeit bekommen viele Schüler bedrohliche SMS aufs Handy. Was steckt dahinter? Elfenbein. Deswegen werden viele Elefanten getötet. Doch jetzt gibt's neue Hoffnung.
Genau, das sind so typische Themen, die da vorkommen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, auch die große Politik, also die Weltereignisse, die kommen natürlich auch vor. Und dann durchaus auch, wenn es wirklich also härter zur Sache geht. Also wie der Tsunami zum Beispiel, irgendeine Entführung oder eben der 11. September. Da hören wir jetzt mal rein, wie das damals geklungen hat.
Ich habe den Geruch in der Nase, diesen schrecklichen Geruch aus Schutt und Asche. Es ist unvorstellbar. Also es ist kein schöner Ort, um hier zu sein.
Und nun ist aber halt so, wie darüber berichtet wird, ist dann doch schon anders als bei den normalen Nachrichten für die Erwachsenen. Ich habe das mal Barbara Biermann gefragt. Sie ist Leiterin der Redaktion Kinder und Jugend im ZDF.
Man wird keine Toten in Großaufnahme sehen. Man wird keine verängstigenden Bilder nehmen, sondern man wird Bilder nehmen, die deutlich machen, was passiert, ohne besonders oder zusätzlich Angst zu machen. Also es ist die Auswahl der Bilder und es ist die Frage der Darstellung. Es wird eben auch nichts in die Sendung genommen, was emotional sehr einnehmend ist, ohne dass man versucht, eine Erklärung dazu zu finden. Das ist bei manchen Katastrophen schwierig.
Ja, aber Bilder werden ja nun mal von Erwachsenenkameraleuten gedreht, die nicht an die Kindernachrichten denken. Wie gehen denn die Redaktionen dann mit diesem Thema um? Was machen die da an der Stelle?
Ja, so ein Thema führt die Macher in der Tat an die Grenzen, weil man muss ja überlegen, also Terroranschläge von Al-Qaida oder noch schlimmer Amokläufe in Schulen, das ist ja quasi für die ganz jungen Zuschauer, das rührt ja an Urängste, also weil ja da auch wirklich Ängste erzeugt werden und gerade das will man ja eigentlich bei Logo vermeiden. Aber es ist dann doch so, dass man sich vor solchen Themen eben nicht wegduckt. Also beispielsweise hat die Redaktion eine Sondersendung gemacht zum Amoklauf in Winden und hat das wirklich ganz ausführlich mit den jüngsten Zuschauern thematisiert. Hat mir die Kinderredaktionsleiterin Barbara Biermann erzählt.
Wir hatten da eine Psychologin im Studio, weil da ist einfach das ist so nah an der Kinderwelt dran. Die Frage, kann das auch bei uns passieren, kann man eigentlich nur mit Ja beantworten und trotzdem muss man die Dinge dann relativieren, dass es Ausnahmen sind, dass es besondere Situationen sind. Es gibt Alarm in den Schulen, der geübt wird. Also wir brauchen immer eine Erklärung, um es dann wieder die Angst ein bisschen zurückzunehmen.
Wir kriegen in diesen Minuten ganz, ganz viele Mails. Carina schreibt uns zum Beispiel, es kann doch auch bei mir an der Schule vorkommen, dass so etwas passiert. Was kann ich jetzt gegen diese Angst tun? Wie soll ich damit umgehen?
Mit den Eltern darüber sprechen, um einfach diese Angst zu verarbeiten, denn so ein Ereignis ist extrem selten.
Nun habe ich ja schon gesagt, aus meinem Erfahrungsbereich sehen diese Sendungen auch Erwachsene. Gibt es da verlässliche Untersuchungen? Wie hoch ist die Quote? Wer guckt regelmäßig und wie erfolgreich ist sie?
Klar, also die Quote ist ungefähr 480.000 Menschen gucken jeden Abend zu. Also 6:50 läuft die Sendung ja immer im Kika und man schätzt, dass so ein Drittel davon Erwachsene sind. Also es sind entweder Eltern, die mit ihren Kindern dann zusammen gucken oder eben, was du vorhin gesagt hast, Erwachsene, die dann gerne mal irgendein Problem verstehen wollen, was man bei den normalen Nachrichten jetzt vielleicht nicht verstanden hat. Und seit 15 Jahren läuft die Sendung im Kika, vorher war sie ja im ZDF und die Quoten sind stabil, hat mir der ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler erzählt. Aber es gehe für ihn auch um etwas anderes.
Die Imagewirkung, dass der Kinderkanal der einzige Kanal deutschlandweit, auch europaweit ist, der für diese Altersgruppe eine Nachrichtensendung bietet, die ist ganz wichtig und ganz zentral für uns. Von daher gucken wir auf die Quote, wir wissen aber auch, was wir an Logo haben.
Ja, also insgesamt steht die Sendung sehr gut da. Man muss aber auch sich auch vergegenwärtigen, dass da natürlich jede Menge Konkurrenzprogramme zu der gleichen Zeit laufen. Also zum Beispiel bei RTL 2, Berlin Tag und Nacht. Das ist ja diese Soap-Opera um eine Proleten-WG, sage ich jetzt mal. Und da schalten natürlich Kinder dann ab einem gewissen Alter auch rein, auch wenn es jetzt eigentlich wirklich überhaupt nicht für sie gemacht ist. Aber man merkt daran, dass die Kinder natürlich schon durchaus auch unterhalten werden wollen, beispielsweise wenn es um Sportmeldungen geht.
Also Fußballstars oder Basketball kann manchmal schon ein bisschen öfters kommen oder kann öfters kommen, aber sonst ist eigentlich guter Mix so in den Nachrichten.
Ich bin auch ein ziemlicher Fußballfan und deswegen kommt mir es auch manchmal vor, dass sie ein bisschen mehr auch über Sport berichten sollen. Aber manchmal bringt sie auch noch so Fußballergebnisse oder sowas. Also eigentlich ist es auch okay.
Ich wünsche mir mal, dass Scarlett Johansson mal interviewt wird. Meine Lieblingsschauspieler.
Ja, und für all das gibt es ja die Kinderreporter, die haben schon mal Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Schauspieler, Fußballspieler, wen auch immer interviewt. Ganz süß fand ich beispielsweise die Frage, Sebastian Schweinsteiger wurde dabei in den Logo-Nachrichten mal gefragt, bist du eigentlich reich? Und da war er übrigens verblüfft über die Frage und da merkt man halt dran, dass die Kids dann doch sehr unverblümt fragen. Und das ist halt auch das Schöne bei der Sendung, dass man halt einen ganz anderen Einblick in die Nachrichtenwelt bekommt als bei den Erwachsenen-Nachrichten.
Und wir haben das alles deswegen nochmal erzählt, weil der jetzt Geburtstag gefeiert hat, also nicht der, sondern die Sendung Logo. 25 Jahre inzwischen erfolgreiche Kindernachrichten und Michael Mayer hat darüber informiert. Vielen Dank. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin und das hören Sie ja schon, seitdem es überhaupt das Programm von Radio 1 gibt. Was Sie jetzt nicht vielleicht wissen können, weil ich es im Prinzip noch niemals thematisiert habe, Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, weil ich habe auch mal Kindermedien gemacht. Ganz früher logischerweise, als ich im Stimmbruch war. Hören Sie einfach mal zu.
Hörspielereien für euch. Zum Mitmachen und Gewinnen. Das Fragezeichen.
Das Leben ist gefährlich und fragt ihr mich warum, dann sage ich euch ehrlich, ein Untier, das geht um. Es bohrt sich wie ein Haken in meine Seele rein, liegt nachts mit auf dem Laken, da stellt kein Schlaf sich ein.
Das war sozusagen die Situation der Kindermedien. Zu DDR-Zeiten hat man jeden ans Mikrofon gelassen und es hat dann nur noch gereicht zum Sprechen vor dem Mikrofon. Aber die Zeiten haben sich geändert und über die Situation der Kindermedien, eleganter Übergang, begrüße ich jetzt Jürgen Edelmann bei mir. Wir haben ihn am Anfang schon gehört. Er sagte Kinder an die Macht, um uns über die Situation von Kindermedien in Deutschland informieren zu lassen. Wie steht's denn um die Kindermedien, Jürgen?
Eigentlich ganz gut. Jeder von uns hat ja Erfahrung mit Kindermedien. Auch diejenigen, die ohne elektronische Medien aufgewachsen sind oder das Glück hatten, so ein Hörspiel mitzugestalten, haben in der Regel Erfahrung mit einem sehr bekannten Medium, nämlich dem Medium Buch.
Buch, ja, also klar, wenn es um Harry Potter geht, kann ich dir noch folgen, aber ist denn diese Mediengattung überhaupt noch relevant angesichts der vielen Hörspielkassetten und was weiß ich, was es alles gibt, Kinderfernsehkicker, haben wir gerade gehört.
Das Buch ist einfach das Einstiegsmedium in die schöne bunte Medienwelt der Kinder. Nach der Kids-Verbraucheranalyse von 2013 steht gedrucktes selbst noch bei Vorschülern nach wie vor hoch im Kurs. 81% der 4- bis 5-Jährigen schauen mindestens einmal wöchentlich in Bücher und lassen sich daraus vorlesen. Dann folgt allerdings ziemlich schnell das Fernsehen. Das zeigt, dass die klassischen Medien nicht an Attraktivität verlieren, nur weil neue Medienformen dazukommen.
Aber man kann schon dann sagen, elektronische Medien dominieren vielleicht dann doch das Mediennutzungsverhalten von Kindern, oder?
Als erstes folgt natürlich ein sehr, sehr bekanntes elektronisches Medium und das ist das Fernsehen. Die Sendung mit der Maus, die wird jedem etwas sagen, das ist sozusagen das Aushängeschild, die kommt mit dem Anspruch daher, nicht ausschließlich unterhalten zu sein, aber will auch nicht belehren. Sie existiert bereits seit über 40 Jahren und wird ständig im Zusammenhang mit Kindermedien genannt. Man muss allerdings auch feststellen hier, dass 70% der Zuschauer die Sendung jeden Sonntag verfolgen, sind Erwachsene. Das wird von der Sendung immer so gedeutet, dass die Erwachsenen ja mit ihren Kindern zusammen das Fernsehen schauen, wie es ja auch idealerweise sein sollte, deutet aber auch ein bisschen darauf hin, dass vielleicht manch ein Erwachsener gerne auch Kindermedien rezipiert.
Aber welche Bedeutung hat denn das Fernsehen überhaupt noch für eine junge Zielgruppe? Ist das überhaupt im Fokus?
Rein intuitiv würde ich sagen, keine große. Doch auch da muss man differenzieren. Ich habe dazu den Herausgeber der Kindermedienstudie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, Thomas Rathgeb, befragt und wollte wissen, welche Medien bei Kindern zwischen 6 und 13 Jahren an erster Stelle stehen.
Das Fernsehen ist im Alltag von Kindern noch sehr, sehr relevant, auch was die Zeiten betrifft. Wir haben sogar schon bei den Kleinkindern unter 6 Jahren schon eine Stunde Fernsehzeit im Tag fast. Und man sieht schon, dass dann im Alter von 10, 12 Jahren dann das Internet kommt. Das heißt, es gewinnt an Bedeutung, es gewinnt auch an Alltagsrelevanz, das heißt, wie häufig ich das mache. Das Internet ist dann vor allem im Grundschulalter eher ein Thema zum Spiegeln für die Schule, also auch als Arbeitsmedium. Und dann ab 10, 12 Jahren dann vor allem wirklich auch ein Medium zum Kommunizieren. Und interessant war, dass wir bei der KIM-Studie festgestellt haben, dass die beliebteste Seite Facebook war von den Kindern, obwohl es Facebook ja erst ab 13 ist. Also dass sie hier sozusagen auf einer Erwachsenenplattform bereits kommunizieren und nicht auf Kinderseiten.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also abgewechselt vom Fernsehen wird sofort dann das Internet und das eben auch im Alter von 10 Jahren. Ganz deutlich, Schreibkompetenz spielt dabei eine Rolle, damit umzugehen, Suchworte einzugehen etc. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass die sogenannte KIM-Studie alle 2 Jahre erscheint und immer das Medienverhalten von 6- bis 13-Jährigen untersucht.
Ja, aber vielleicht doch nochmal der Kollege Rathgeb, den hast du nochmal mit einem weiteren O-Ton.
Bitte.
Gut, das ist zum einen der Aspekt der Schule, dass ich eben irgendwann in den dritte, vierte Klasse eben recherchieren muss für die Schule, Texte schreiben muss. Das heißt, da ergibt sich automatisch ein Einstieg. Und dass man auch einfach sagen muss, 6, 7 Jahre, dass die Frage der Sprach- und Textsicherheit, sie müssen ja weiterhin zumindest bei dem Computer über Sprache bedienen, über Tastatur. Diese Kompetenz fehlt, die kommt erst. Ein sicheres Textverständnis haben sie erst mit 8 Jahren ungefähr, wo sie dann sagen können, die können sinnvoll damit umgehen. Ob sich jetzt hier dann die Tablets in Zukunft jüngere Schichten erschließen, muss man sehen. Noch ist die Verbreitung nicht so groß. Aber da ist natürlich diese technische Hürde, diese technische und kognitive Hürde, das Gerät zu benutzen, geringer. Und ich kann ein kleineres Kind schon verstehen, wie man da reinkommt, ohne einen Text sozusagen zu verstehen und auch schreiben zu können.
Es gibt immer noch die klassische Kinderseite in der Zeitung. Darüber hinaus haben wir in Deutschland rund 800 zugängliche Kinder-Websites. Darunter fallen auch Seiten wie zum Beispiel fragfin.de, das ist ein ganz interessantes Suchmaschinenportal für Kinder. Es gibt aber auch Websites von den klassischen Medienanbietern wie TV und Radio.
Nun könnte man ja denken, wir haben gehört, also der Kika ist relativ erfolgreich und es gibt eben tatsächlich doch viele Kinder, die Medien nutzen, dass Medienangebote für Kinder durchaus akzeptiert sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, im Alltag nimmt man das überhaupt nicht so richtig wahr. Wird denn etwas getan, um dem Angebot für Kinder in den Medien größere Aufmerksamkeit zu schaffen?
Ja, es wird etwas getan. Damit der öffentliche Fokus auf die Kindermedien mehr gelenkt wird, hat die Bundeszentrale für politische Bildung vor einigen Jahren den Kindermedienkongress ins Leben gerufen. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, hat mir dort darüber Auskunft gegeben, warum das Thema Kindermedien für alle von Bedeutung sein sollte.
Kindermedien werden von Erwachsenen sehr oft belächelt. Das sei Kinderkram und so weiter. Ich glaube aber, Kindermedien spielen eine Schlüsselrolle im Medienbetrieb, weil hier komplizierte, komplexe Sachverhalte sehr klar komprimiert und verständlich rübergebracht werden. Insofern sind die Kindermedienmacher, egal auf welchem Vertriebskanal, eigentlich Experten des Alters von Kindern und als solche natürlich Experten des Alters auch ihrer Eltern. Weil was wir im Bereich der Kindermedien beobachten, ist, dass Eltern oftmals gar nicht mehr wissen, wie ihre Kinder Medien nutzen. Und insofern kann man wahnsinnig viel von Kindermedien lernen, wie Kindermedien nutzen und zum Zweiten, wie man Kindermedien bespielt.
Das vollständige Interview, das ich mit Thomas Krüger geführt habe, ist übrigens im Bonusmaterial im Podcast zu hören.
Genau. Kommen wir aber mal zu der Tatsache, dass natürlich auch Kindermedien prämiert werden und dass es einen sogenannten Kindermedienpreis gibt. Lassen sich von solchen Preisen dann auch Rückschlüsse auf Qualitätsanforderungen an Kindermedien und vielleicht auch Rückschlüsse auf Trends für die Zukunft ziehen?
Also sicherlich sind solche Preise natürlich immer auch Taktgeber im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen. Den ersten Preis in der Kategorie Bestes redaktionelles Angebot für Kinder bekam die Sendung 9,5, ein für Kinder und Jugendliche entwickeltes Nachrichtenmagazin, das exakt 9,5 Minuten jeden Sonnabend um 8.30 Uhr in der ARD zu sehen ist, wie der Name sagt. Ich habe das Jurymitglied des Kindermedienpreises Inge Seibel nach ihren Qualitätskriterien für gute Kindermedien gefragt. Sie hat mir Folgendes geantwortet.
Also Sie müssen vor allen Dingen die Sprache der Kinder beherrschen. Wir haben sehr viele Dinge vorgelegt bekommen, wo wir gesagt haben, das haben Erwachsene geschrieben, das merkt man ganz eindeutig, das war viel zu umständlich, hat vielleicht auch gar nicht so richtig die Interessen der Kinder getroffen. Die Medien, die gewonnen haben, und da waren bei 7 Preisen ja immerhin 3 Radiosender dabei, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, die waren sehr nah dran an den Kindern. Sie haben sehr viel die Kinder mitmachen lassen. Das war wirklich beeindruckend. Und ich glaube, man muss eben immer daran denken, wenn man Medien für Kinder macht, dass man wirklich die Sprache der Kinder trifft. Das ist mit das Wichtigste.
Was man als Fazit ziehen kann, ist, dass also grundsätzlich, wer Kindermedien aufbaut heutzutage, hat Zukunft. Denn niemand schaltet so gerne ein Kindermedium ab. Sicherlich sollten wir unbedingt darauf achten, wo gehen die Verbreitungswege hin, was nutzen Kinder für Medien und welche Formen sind das? Ich denke dabei an Smartphones und Tablets, die jetzt Einzug in die Haushalte der Familien haben.
Jürgen M. Edelmann machte uns so ein bisschen sachkundig, was die gegenwärtige Situation der Kindermedien und ihre Bedeutung in der Rezeption anbelangt. Vielen Dank dafür und wir orientieren jetzt ganz erwachsen hier im Radio für Erwachsene auf den 26. Mai.
Wenn wer Karten für The Notwist im Februar im Heimathafen haben will, heißt es No, weil ausverkauft. Wenn wer The Notwist trotzdem live sehen will, sagen wir Ja. Radio 1 holt sie zurück. Am 26. Mai live im C-Club. Mehr Infos auf radio1.de. The Notwist, live und ganz schön dicht dran. Radio 1, für alle, die The Ja zu The Notwist sagen und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Micky Beisenherz. Ich konnte ihn in dieser Nacht interviewen. In dieser Nacht deswegen, weil er 9 Stunden voraus ist der mitteleuropäischen Zeit. Er ist bereits im australischen Dschungel und Sie ahnen das Thema. Ja, es stimmt. Holt mich hier raus.
Liebes Tagebuch. Gestern waren die anderen irgendwie total gemein zu mir. Auch der blöde Werner hat mich ganz doll gezankt. Und ganz doofe Sachen gesagt, nur weil ich ihnen mein geheimes Tagebuch nicht lesen lasse.
Was leider so geheim ist, dass es die halbe Nation in der Zeitung nachlesen konnte, nur eben nicht im Dschungel.
Ich bin platt, schockiert. Ja. Entschuldige bitte, wenn du dein Tagebuch schreibst, dann ist es Reality.
Ja.
Zu begreifen.
Ja.
Aber doch nicht hier, über irgendwo einen Fernseher, beschreiben, ihr Mann macht. Naja. Schreibt in Deutschland ein Tagebuch über das, was wir hier machen.
Ja.
Sag mal, bin ich im Film oder was?
Ja, und sie macht die Meinung hier.
Das ist das Intimste.
Ja.
Hier geht's ums
Intimste.
Ja, ist denn das zu fassen? Ich stelle mich ins Fernsehen und frage, bin ich denn im Film? Was soll das denn sein? Wenn ich intim sein will, fliege ich doch nicht mit RTL und Susanne Starnke, der Ex-Tagesschauer, der Ex-Hollywood-Angebotbekommerin und Ex-Darmspiegelfrau in den Dschungel. Aber offensichtlich können sich 8 Millionen Zuschauer nicht irren. Deswegen gleich mehr in der Medienmagazin-Ausgabe vom 17. Januar 2004. So ging's los im Januar 2004, auch im Medienmagazin. Inzwischen ist viel Wasser durch den künstlichen Bach im australischen Fernsehdschungel geflossen. Viele Empörte der ersten Stunde haben sich an das Fernsehformat gewöhnt und auch das ZDF hatte enthüllt, dass es nur eine Fernsehshow ist, in der wie im ZDF-Fernsehgarten auch vieles künstlich ist. Und die Grimme-Jury fand letztes Jahr die RTL-Inszenierung sogar nominierungswürdig. Inszenierung, ja, das ist das richtige Stichwort. Man kann auch sagen, gescriptet. Es gibt nämlich ein Skript und das schreibt neben Jens-Oliver Haas Micky Beisenherz, der bereits vor Ort die Internetleitung checkt und damit ein Hallo in den RTL-Vorgarten.
Ja, ein freundliches Hallo zurück nach Deutschland.
Sind Sie eigentlich von Anfang an dabei? Also kennen Sie noch den eben gehörten Ausschnitt vom intimen Tagebuch und die aufgeregte Belehrung durch Gottlieb Wenderhals?
Tatsächlich kenne ich diesen Ausschnitt auch nur als Zuschauer, weil ich bin erst nach der dritten Staffel eingestiegen. Ich bin quasi der Ron Wood dieser Dschungelband.
Was war Ihre Motivation damals? Waren die Dialoge Ihnen zu trocken?
Nee, tatsächlich hatte mich mein Freund Olli Haas gefragt, ob ich nicht dabei sein möchte. Und es war quasi eine freie Stelle dort. Und da bin ich dann mehr als gerne eingestiegen, weil ich schon damals sehr begeistert war von den Moderationen dieser Show.
Mein Kollege Daniel Fiene sieht seit Anfang an das Dschungelcamp als Medienmagazin, weil das Fernsehen sich selbst ironisch und auch selbstkritisch inszenieren würde. Was ist es für Sie?
Also da finde ich, da hat ja Daniel Fiene sehr gut aufgepasst. Also ich persönlich sehe das genauso. Das ist ja also unter der normalen Oberfläche des ja immer wieder gerne als Trash-TV gelabelten Fernsehens ist es tatsächlich ein Blick hinter die Kulissen und fast schon eine Art Metashow. Und was mich an der Sendung besonders erfreut, ist einfach, dass wir da 2 Wochen lang so eine Art verkappte Late Night machen. Und das macht natürlich besonders viel Spaß.
Sie haben schon gesagt, gelabelt. Also es wird gelabelt als Ekelfernsehen, als Lästerfernsehen. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Ja, also das mit Lästerfernsehen kann ich natürlich nachvollziehen und Ekelfernsehen. Ja, diesen Schuh müssen wir uns natürlich bis zu einem gewissen Grad anziehen. Aber wo wir gerade von Schuhen sprechen, also bei Wetten, das wurde ja auch schon an Gummistiefeln gerochen und Hundekot, ich weiß nicht, ob am Geschmack, aber zumindest am Geruch erkannt. Also von daher, wir haben die Grenzen dessen, was den Leuten zuzumuten ist, vielleicht in dem Bereich auch ein bisschen weiter ausgedehnt.
Können Sie auch verstehen, dass es eigentlich unbegreiflich ist, wieso sich inzwischen das sogenannte Feuilleton mit Ihnen und den Darstellern beschäftigt?
Ich finde das gar nicht so unbegreiflich. Also wer sich speziell mit den Moderationen beschäftigt und auch mit der Musikauswahl bei der Show, der wird erkennen, dass sich das schon abhebt von dem, was man sonst so im Unterhaltungsfernsehen bekommt. Und von daher finde ich es nur fair, dass Leuten das auffällt und das dann auch entsprechend zu würdigen wissen.
Kommen wir gleich mal zu Ihrer würdigungsvollen Arbeit. Nächste Woche geht's ja los. Wie bereiten Sie sich da vor? Zum Beispiel auf den SFB-Tatort-Darsteller und Spitzenschauspieler der DDR, Winfried Glatzeder.
Ja, also der ist ja nun mal der Lieblingsschauspieler von Angela Merkel. Und als die hörte, dass er reingeht, ist ihr vor Freude ja gleich der Beckenring geplatzt. Und also es ist ja sehr schön, dass jeder oder viele von denen ja auch einen gewissen Background haben. Bei dem einen ist er etwas größer, bei dem anderen etwas kleiner. Und auf Winfried Glatzeder muss ich mich ja gar nicht so ewig lange vorbereiten, den kennt man ja wenigstens.
Ja, dann nennen Sie welche, die Sie noch nie gehört haben.
Also ich muss zugeben, dass ich mich mit Julian F.M. Stöckel auch ein bisschen schwer getan habe. Da ist dann meine...
Helfen Sie mir, wer ist das?
Also wie ich erfahren habe, ist das ein bekannter Designer.
Ja, aber es gibt ja auch noch ein Erotikmodel, glaube ich, drin, ne? Wie bereitet man sich da vor?
Ja, also Melanie Müller hat ja schon alle Qualifyings beim Privatfernsehen durchlaufen. Also die hat ja quasi ihren Bachelor gemacht bei RTL und dann war sie noch beim Promi-Dinner, wenn ich mich nicht irre. Und bei irgendeiner Form des Turmspringens, also im Grunde genommen ist sie ja schon so eine Art alter Showhase.
Und was reizt Sie dann darauf, Dialoge zu schreiben, die dann möglicherweise den Promi dazu bringen, in Tränen auszubrechen?
Also Leute in Tränen zu treiben, war bislang eigentlich noch nie unser Ansinnen. Spannend wird es halt, wenn so zwei Leute aufeinandertreffen. Also für Melanie Müller alleine bin ich jetzt nicht in den Dschungel geflogen. Aber wenn sie interagiert mit jemand anderem und sich da unterhaltsame Dinge ergeben, dann bin ich der Erste, der begeistert aufschreit und sagt, komm, das fassen wir jetzt mal zusammen.
Was machen Sie da jetzt genau? Also wie gehen Sie vor? Sitzen Sie da im Container vor dem Bildschirm und beobachten die Szenerie live und warten dann auf solche Sätze wie, da werden Männerherzen feucht oder ich habe keinen Bock, morgen tot aufzuwachen?
Ja, nee, so weit lasse ich es dann doch nicht kommen. Also in meinem Falle ist es so, dass wir abends gegen 20 Uhr zur Arbeit fahren und da haben natürlich schon den ganzen Tag über Menschen Material gesehen und gesichtet und dann auch schon ein bisschen zusammengefasst und wir als die Autoren haben dann die Aufgabe, das, was für uns da schon ein bisschen zusammengestellt wurde, entsprechend zu kommentieren und von A nach B, nach C, nach D zu leiten.
Und das sind dann die Dialoge für Sonja Zietlow und Daniel Hartwig oder früher dann auch Dirk Bach oder schreiben Sie dann noch mehr?
Nee, also wir schreiben dann nicht mehr. Also das sind dann nur die Dialoge. Das allerdings ist auch schon ein bisschen Arbeit. Und ansonsten gibt es ja keine Texte. Also das, was ja immer wieder mal behauptet wurde, dass halt die Kandidaten unten im Camp auch noch entsprechend Texte vorgesetzt bekommen. Also das kann ich ganz klar zurückweisen.
Irgendwann müssen Sie dann diese Texte den beiden Protagonisten geben. Wie lange haben die Zeit, das einzuüben oder gibt es da einen Teleprompter?
Nee, einen Teleprompter gibt es nicht. Tatsächlich gibt es nur die Moderationskärtchen als kleine Gedankenstütze. Und ja, also Zeit, das Ganze einzuüben, sagen wir es mal ganz grob. Also das Moderationsbuch steht gegen 2 Uhr nachts. Dann gibt es eine Buchbesprechung gegen 3. Und dann bis zur ersten Probe um 5. sollten die Texte schon mal einigermaßen sitzen und dann geht um 7 Uhr die Live-Sendung los. Das heißt also allzu viel Zeit, sich das Ganze drauf zu schaffen, bleibt nicht.
Das ist also richtig hartes Frühstücksfernsehen. Wie groß war denn Ihr Schreck, als der Schauspieler Dirk Bach starb, der ja nicht nur Profi ist im Texte auswendig lernen, sondern auch den gewissen Witz mitbrachte, diese Texte auch gut zu interpretieren?
Ja, der Schreck war bei uns allen natürlich immens groß. Das kann man sich ja vorstellen, wenn jemand in einem doch so jungen Alter aus dem Leben gerissen wird, dass das für uns alle ein ziemlicher Schlag gewesen ist. Also zum einen beruflich, weil Dirk natürlich ein absoluter Profi war, der aufgrund seiner eigenen Art dieses Format natürlich massiv geprägt hat. Und menschlich natürlich auch, weil Dirk einfach ein unheimlich feiner, humoriger, warmherziger und sehr intelligenter, feinsinniger Mensch gewesen ist, der halt auch hinter den Kulissen einfach bei allen für eine gute Arbeitsatmosphäre gesorgt hat.
Im Hintergrund hört man irgendwie so Geräusche wie Tischtennis. Was ist das genau jetzt gerade?
Das Tischtennis stellt sich einfach nur heraus als ein Kofferkuli, der hier gerade von A nach B geschoben wird, weil ich mich gerade noch im Hotel befinde. Wir haben es ja hier wir haben eine andere Zeit hier als in Deutschland.
Genau. Von Profis, um nochmal wieder ganz kurz zurückzukommen, kann man ja annehmen, die wissen, was sie da tun. Gab es denn nochmal eine Situation, wo Ihre Lästerei, Micky Beisenherz, den Betroffenen doch dann zu weit ging und die dann irgendwie vielleicht versteckt irgendwelche Fußnoten in ihren Verträgen rauskramten und sagten, da möchten wir doch lieber klagen?
Vertragswerke sind mir ja nicht bekannt, aber mir ist keine Klage zu Ohren gekommen. Also ich wüsste auch jetzt nicht, ob irgendwer geklagt hat. Ich weiß nur, dass Peter Bond nicht mehr mit Sonja Zietlow spricht, aber die hat, soweit ich das beurteilen kann, das eigentlich ziemlich gut verkraftet.
Und RTL, also wenn Sonja Zietlow willkommen beim RTL sagt, also das klingt ja so, als würde sie sagen beim Aldi. Und damit kriegt man ja dann doch irgendwie auch die Nähe mit, die der eine oder andere denkt, nämlich Unterschichtenfernsehen. Fühlen die sich da irgendwie sehr stark kritisiert?
Ach ja, also ich finde ja, dass es einem Sender wie RTL, übrigens jedem anderen Sender, sehr gut zu Gesicht steht, auch ein bisschen ironisch und augenzwinkernd mit sich selbst umzugehen. Und da finde ich tatsächlich, dass wir da mit dem Dschungel ein wenig eine Vorreiterrolle bekleiden. Denn sobald wir wieder zu Hause in Deutschland sind, ist diese Selbstironie und das Augenzwinkern bei den meisten auch wieder weg.
Meint Micky Beisenherz gelegentlich auch seriös und auch spaßig fürs ZDF unterwegs? Kann man nachlesen bei Wikipedia. Vielen Dank Ihnen und uns dann viel Medienkritik nächste Woche im Dschungel.
Da können Sie sich drauf verlassen.
Gut, Dankeschön.
Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Dieser Dschungel ist die Hölle. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ich bin ein Star,
ich bin ein Star.
Ich halt's nicht aus.
Ich halt's nicht aus.
Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Das ist mein letzter Wille. Ich bin ein Star, hol mich hier
raus. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, und vielleicht haben Sie es ja mitbekommen bei Radio 1 seit 6. Januar. Weniger Stress, weniger Hektik, mehr Zeit für persönliche Interessen. Radio 1 meint es slow in diesem Monat. Slow Motion, Zeitlupe, Zeit. Was machen die Medien mit der Zeit? Zeit, o Zeit, hast mich in der Hand, doch du bist zugleich mein Eigen, bist mein Ackerland. Und mein Land reicht weit, bis fern in die Ewigkeit, ist immer ein Morgen bereit, o Zeit. Zeit, Zeit, die vierte Dimension. Das Kontinuum im Raum, im Unendlichen. Dank Einstein wissen wir, sie ist relativ. Flögen wir mit Lichtgeschwindigkeit, könnten wir eine Menge Zeit sparen. Erstens, weil wir schneller am Ziel wären und zweitens, Schnellreisende altern langsamer. Wie gut, dass es da inzwischen Raumfahrt-Hightech auch für Normalos gibt.
Die Technologie hat nicht nur den Weltraum erobert, sondern auch den Raum zwischen ihren Zähnen mit dem Interplak-Zahnbelag-Entfernungsinstrument. 10 Borstenbüschel rotieren 4200 Mal pro Minute um ihre Zähne und reinigen sie nahezu belagfrei, auch in den Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand, bei jedem Putzen.
Boah, 4200 Mal in der Minute. Das spart ca. 90 Sekunden Zähneputzen täglich. Das macht bei einer durchschnittlichen Anwendung von mindestens 730 Putzungen im Jahr einen Zeitgewinn von ca. 18 Stunden und einer Viertel. In 4 Jahren sind das rund 3 Tage.
Und man kann nicht nur beim Zähneputzen Zeit gewinnen.
Gleich fällt die Entscheidung. Da müssen ganz schnell meine Kopfschmerzen weg. Wir sind einfach das Superteam.
Aspirin. Immer für dich da.
Toll. Jetzt muss man nicht mehr warten, bis die Kopfschmerzen vorbei sind. Wie viel unnütze Leerzeit lässt sich so vermeiden? Und für besonders Eilige gibt es ja jetzt auch die Turbo-Ausführung. Ein Glück, dass sich dieser Trend endlich durchgesetzt hat. Was mühevoll mit sofortlöslichem Kaffee begann, mit dem Wahnsinns-Kuko, also Kurzkochreis oder dem Tempo-Taschentuch, es ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt kann man endlich auch schneller telefonieren.
Einfach anrufen.
Das Leben ist zu kurz für eine lange Leitung.
Und wie viel Elend lässt sich somit aus der Welt schaffen? Denken wir nur an die oft besungenen, viel zu kurzen Momente der Glückseligkeit.
Das war nur ein Moment, nur ein Traum von Glück, nur ein. Dass ich in deine Augen sah.
Oder wie ist es mit den seltenen Momenten der Selbstfindung in einem von doch zumeist anderen bestimmten Leben?
Es gibt Momente, da schaut man tief nach innen und weiß nicht, was man will.
Der Sekundenkleber und Schnellwaschgang, die Mikrowelle und der Sofortglanz unseres Fußbodenreinigers. Sie geben uns die nötige Lebensqualität, den Störungen unserer leider noch unvollkommenen Zivilisation zu begegnen.
Es kann gemütlich sein, im Stau mit dir allein, Wahnsinnsfrau.
Es kann gemütlich sein, mit dir im Stau. Doch leider zeigt sich gerade hier die Spezies Mensch trotz Flugzeug und Schnellkochtopf im Adaptionsvorgang unvollkommen. Plagt ihn die Sehnsucht an die alte, ihr meint gemütliche Zeit.
Manchmal wünsche ich mir Stille, 100 Jahre Einsamkeit.
Verklärung macht sich breit bis hin zum Kaffeetrinken. Der muss nun wieder mit Ruhe und Sorgfalt sortiert und gemahlen werden.
Schön, dass es noch so etwas gibt. Dallmayr Produkt von
Spitzenkaffee. Die Teetrinker schlürfen die Ruhe schlechthin.
Die Augenblicke der Entspannung werden immer wertvoller. Nimm dir Zeit. Zeit für Teekanne.
Überhaupt die Pause. Ein Relikt der vorindustriellen Revolution, eine schlechte Angewohnheit undisziplinierter Völker, die sobald die Mittagssonne drückt, dem Nickerchen weichen. Wertvoll eingesparte Sekunden mittels Telefonbanking zerrinnen durch die künstliche Begierde nach dem Genuss violett verpackter Schokolade.
Sehr fanden Sportler an ihren Pausen wenig Geschmack. Franzi van Almsick dagegen genießt ihre Pausen.
Ja, aber doch nicht so. Zeit ist doch viel zu kostbar. Was habe ich davon, mit georgischem Tee und einer Portion Arschruhe 130 Jahre alt zu werden? Dann sitze ich möglicherweise bei Jack Daniels und starre auf meinen seit 1865 reifenden Whisky. Was soll das? Ist das ein Leben? Pink Floyd mit Time. Und haben Sie es gemerkt? Die Live-Fassung ist einen kleinen Tick schneller. Das zum Thema Entschleunigung.
Radio 1.
Soweit der Zusammenschnitt der Live-Sendung und damit sind Sie bereits im Podcast-Bonustrack. Wie angekündigt, jetzt ein etwas längeres Interview mit Thomas Krüger, im Interview mit Jürgen M. Edelmann und dann aus der Sendung vom 17. Januar 2004 ein Interview zum Thema Ich bin ein Star, holt mich heraus, ein Telefoninterview mit Professor Lothar Mikus von der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg. Doch zunächst Thomas Krüger, er ist der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und zudem Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks.
Kindermedien werden von Erwachsenen sehr oft belächelt. Das sei Kinderkram und so weiter. Ich glaube aber, Kindermedien spielen eine Schlüsselrolle im Medienbetrieb, weil hier komplizierte, komplexe Sachverhalte sehr klar komprimiert und verständlich rübergebracht werden. Insofern sind die Kindermedienmacher, egal auf welchem Vertriebskanal, eigentlich Experten des Alters von Kindern. Und als solche natürlich Experten des Alters auch ihrer Eltern. Weil was wir im Bereich der Kindermedien beobachten, ist, dass Eltern oftmals gar nicht mehr wissen, wie ihre Kinder Medien nutzen. Und insofern kann man wahnsinnig viel von Kindermedien lernen, wie Kinder Medien nutzen und zum Zweiten, wie man Kindermedien bespielt.
Warum brauchen wir speziell Medien für Kinder?
Jede Zielgruppe sucht sich seine eigenen Medien und wir wissen, dass auch Kinder und Kinder was völlig Verschiedenes sein kann, weil Kinder in unterschiedlichen sozialen Milieus und kulturellen Milieus leben, bildungserfolgreich sind, bildungsbenachteiligt sind und jede Gruppe hat auch ihre eigenen Medienpräferenzen und als solche, denke ich, müssen wir uns sozusagen immer angucken, wer steht eigentlich vor uns. Kinder insgesamt sind sehr dankbare Nutzende im Bereich der Medien, weil sie neugierig sind. Im Unterschied zu den Erwachsenen, die bestimmte Medien besonders gern haben, weil sie mit ihnen groß geworden sind und vom Fernsehen nicht mehr lassen wollen und gar nicht verstehen, was da online alles passiert. Währenddessen Kinder neugierig sind, ausprobieren und das machen, was die Zukunft von Medien insgesamt ausmacht. Sie beteiligen sich, sie werden zu Co-Produzenten, sie werden zu Akteuren in dem Feld. Das ist die alte Vision, die Bertolt Brecht mal geschrieben hat, nicht nur Empfänger zu sein, sondern eben auch Sender zu werden. Und das Internet schafft die Voraussetzungen dafür, dass man das tatsächlich auch realisieren kann. Und da können wir von Kindern wahnsinnig viel lernen.
Wo sollten Kindermedien in der Medienlandschaft Ihrer Meinung nach denn angesiedelt sein?
Ich glaube, dass jede Tageszeitung, jedes öffentlich-rechtliche oder private Fernsehen gut tut, wenn die Intendanzen oder die Chefredakteure sich mit diesem Thema nicht nur beiläufig, sondern zentral beschäftigen. Weil von Kindermedien kann man für die Zukunft der Zeitung, für die Zukunft des Fernsehens, des Radios oder bestimmter Online-Angebote sehr viel lernen. Und man muss sich allerdings auf die Entwicklungen einlassen und auch auf die Neugier von Kindern einlassen. Und was ganz wichtig ist, Kinder auch selber zum Zuge kommen lassen, weil mit welcher überraschenden Werf die manchmal an so ein Thema herangehen oder wie sie Fragen auf den Punkt bringen, das haut uns Erwachsene manchmal vom Sockel und das macht, glaube ich, auch den Charme von Kindermedien aus, dass sie einfach so direkt sind, so unverblümt sind, so neugierig und auch so nachfragend, wenn es sein muss.
Drei Preise gegen an Radioangebote, an Audioangebote. Welchen Stellenwert messen Sie dem bei?
Ich glaube, dass im Kern alle Vertriebskanäle eine Rolle spielen. Und Audio sind natürlich sehr oft ein vergessenes Medium mittlerweile in der Konkurrenz, die wir haben. Und wir haben auf alle Medienvertriebskanäle besonders hingeschaut. Und da fällt uns auf, dass tatsächlich im Radiobereich im weiteren Sinne, egal nun, ob über Frequenzen ausgestrahlt wird oder ob es von vornherein ein Internetradio ist, dass über Radioformate Kinder sehr viel ausprobieren können und dass sie Kinder das sehr mögen und dass vor allem auf Rezeptionsseite, also die Hörer, auch wiederum Kinder ganz neugierig sind. Und ich glaube, jeder, der eigene Kinder hat und weiß, wie die Hörbücher nutzen, mit welcher Fantasie und mit welcher Energie die sich reinlegen quasi in dieses Gehörte, macht deutlich, dass Radio eine Zukunft hat, dass Radio natürlich viel breiter gedacht werden muss, als das früher der Fall war, aber dass Kinder sowas auch ganz besonders mögen. Und wenn Kinder sowas ganz besonders mögen, wird es in der Zukunft auch solche Radioformate geben.
Können Sie sich vorstellen, wie so etwas aussehen könnte, so ein Radioformat?
Ja, ich glaube, dass die Zukunft immer stärker in den Netzbereich laufen wird und dass über das Netz natürlich auch ganz neue Formen von Beteiligung möglich sind und man Audioformate sowohl als ganz klassische einkanalige Geschichten als auch mit Rückkanal als auch, wenn man so will, interaktiv per se und zwar crossmedial nutzen kann. Weil wir wissen, dass Jugendliche, Kinder und Jugendliche Medien mittlerweile doppelt nutzen. Das heißt, sie hören Radio und schreiben Mails. Unterhalten sich über das, was sie sehen und hören. Und da, glaube ich, sozusagen muss man auch gucken, wie entwickelt sich das weiter, wird das entsprechend alles ausgelotet. Ich wage keine Prognose in dem Bereich, weil es entwickelt sich sowieso anders, als man denkt. Wichtig ist, dass man offen ist, Kindern und Jugendlichen über die Schulter zu gucken und tatsächlich auch mit ihren Entwicklungen mitzugehen und sich auf sie einzulassen.
Fernab der Zivilisation, mitten im australischen Dschungel, bestreiten 10 Stars das Abenteuer ihres Lebens. Ganz ohne Manager, PR-Agent und Minibar stellen sie sich ihren Ängsten. Sie kämpfen verbissen um jede Essensration. Sie sind auf Entschlackungskur mitten im Urwald.
Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!
Ich gebe es zu, ich bin etwas ratlos, wieso dieser Aufguss aus Inselduell und Explosiv rund 8 Millionen Zuschauer in den Bann zieht, damit natürlich auch die Konkurrenz- oder Partnermedien die Breitberichten oder Material der Sendung nachnutzen.
Unsere ehemalige Kollegin Caroline Beil bekommt es zurzeit von allen Seiten richtig dicke.
Die schöne Caroline Beil, Ex-Blitz-Moderatorin. Kaum hat sie Sat.1 den Rücken gekehrt, steckt sie schon in Schwierigkeiten.
Sie fühlt sich geistig vollkommen unterfordert. Ich glaube, sie denkt, dass sie ungefähr eine Klassenfahrt der 6. Klasse mitgemacht hat.
Es gibt nicht nur die Trittbrettfahrer in Funk und Fernsehen, sondern mittlerweile auch im Internet bei eBay. Dort gibt es Ich-bin-Star-Auktionen, wo man seine alten Costa Cordalis-Platten loswerden kann. Das alles führt ja wiederum dazu, dass die Einschaltquoten nach oben treiben, weil nun auch die Leute zuschauen, die wissen wollen, warum die Sendung so mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ich gebe zu, ich mache mich jetzt auch irgendwie schuldig, hoffe aber, mit Professor Lothar Mikos von der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Potsdam-Babelsberg, einen Gesprächspartner gefunden zu haben, der die analytische Distanz hat. Können Sie uns sagen, warum der Bachelor kürzlich ein Flop war und dieser Dschungel-Big Brother solch ein Quotenerfolg ist?
Naja, es spielen dabei zwei Aspekte eine Rolle. Der eine Aspekt ist, dass im Ich bin ein Star, holt mich hier raus, natürlich Prominente mitspielen oder zumindest solche, die sich dafür halten. Und der zweite Aspekt, der die Sendung erfolgreich gemacht hat, ist natürlich, dass die Boulevardpresse und die Boulevardmagazine im Fernsehen sehr stark auf dieses Format angesprungen sind und damit natürlich auch sozusagen einen medialen Hype kreiert haben, der der Sendung dann den einen oder die andere Zuschauerin zuführt.
Gucken wir uns zunächst mal das Produkt ein bisschen intensiver an. Was hat denn das Format selbst für ein Potenzial, Massen an sich zu binden? Also die sogenannten Stars lassen ja zumindest erstmal auf den ersten Blick Massenattraktivität nicht vermuten.
Ja, natürlich. Das Interessante an so einem Format ist, in dem Prominente mitspielen, dass der Zuschauer die Möglichkeit hat, hinter die Fassade von Prominenten zu gucken. Also im Prinzip, so von den Wünschen der Zuschauer her, bietet das Format in exponentieller Form das, was jede Talkshow auch bietet. Man guckt ja eine Talkshow, weil da natürlich irgendwelche Schauspieler, Künstler, ähnliche Politiker auftreten und wartet eigentlich darauf, dass irgendetwas passiert, dass irgendjemand mal aus der Rolle fällt. Das macht sozusagen die wesentliche Motivation aus, halt auch solche Shows zu gucken. Und hier haben wir das natürlich ein bisschen sozusagen in übertriebener Form. Wir haben Prominente, die in eine Situation gesetzt werden, die nicht ihrem öffentlichen Image entspricht. Und dadurch besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, hinter ihre öffentliche Fassade zu gucken.
Haben Sie so etwas wie ein Prinzip bei der Kandidatenauswahl entdeckt? Also Kübelbeck war ja auf dem absteigenden Ast, Susanne Starnke seit ihrem Ausscheiden bei der Tagesschau eigentlich auch, Costa Cordalis auch nicht zu vergleichen mit der Kontinuität eines Udo Jürgens, Gottlieb Wendehals, seine Polonaise Blankenese, liegt auch schon eine ganze Weile zurück. Oder ist das Prinzip die Teamunfähigkeit, also exzentrische Individualisten, damit es knallt im Dschungel?
Nee, ich denke mal, dass ein teilweise Zufall ist. Natürlich muss so eine Sendung auch die Prominenten nehmen, die sie kriegt. Und nicht die, die sie nicht kriegt, kann sie auch nicht zeigen. Und es geht ja auch darum, natürlich auch innerhalb so eines Formats ein bisschen etwas wie Glaubwürdigkeit zu haben. Diese Prominenten, lassen Sie uns die als C-Prominente bezeichnen, sind im Rahmen dieses Formats glaubwürdig. Ein A-Prominenter, wenn wir jetzt mal aus dem Musikbereich nehmen, sagen wir mal Marius Müller-Westernhagen oder Herbert Grönemeyer, würden im Rahmen so eines Formats als gar nicht glaubwürdig wirken. Das würde ihnen niemand abnehmen, dass sie so etwas machen. Bei Susanne Starnke weiß man zum Beispiel schon, dass sie selbst natürlich eine Darmspiegelung dazu nutzt, um irgendwie wieder in den Medien präsent zu sein. Und da kommt so ein Format dann allemal recht.
Was hat nun dieses Format, was es nun für andere wieder so attraktiv macht? Also selbst Radiosender schneiden sich ja irgendwelche Szenen zurecht, um damit ihre Programmflächen zu füllen. Eigentlich könnte man noch sagen, dasselbe hätte man beim Bachelor oder bei irgendeiner x-beliebigen anderen Serie durchaus erwarten können.
Naja, irgendwann tritt ja dann sozusagen diese Spirale des Medienhypes in Kraft. Und wenn die erstmal sozusagen ein bisschen angedreht ist, dann bedienen sich natürlich auch alle bei so einer Sendung. Und zudem gibt es hier ja auch die Möglichkeit sozusagen, wenn man so will, nicht legitimierte O-Töne von Prominenten zu ergattern, die man dann natürlich in verschiedenen Kontexten wieder verwenden kann, weil sie ja nun mal öffentlich geäußert sind.
Was mich jetzt in diesem Zusammenhang etwas sehr verwundert hat, ist, dass das Empörungspotenzial der Landesmedienanstalten stark gestiegen ist. Man will sich damit am 11. Februar beschäftigen, etwa 14 Tage nachdem die letzte Folge gelaufen ist, und hat beim Bachelor richtig auffällig geschwiegen, als es in diesem Haremsformat darum ging, wie man am besten eine Frau durchprobiert. Können Sie sich erklären, warum jetzt gerade die Medienanstalten wach geworden sind?
Naja, das ist mehr oder weniger sozusagen dem Zufall überlassen, weil es dann immer wieder Formate gibt, die bei dem einen oder anderen Mitglied einer Landesmedienanstalt oder auch bei dem einen oder anderen Politiker dann doch so etwas wie Visionen des Untergangs des Abendlandes heraufbeschwören oder sie möglicherweise auch selber ängstigen. So genau ist das ja nicht mehr nachzuvollziehen. Und dann ist ja eine ihrer Funktionen, sowohl der Politiker als auch der Landesmedienanstalten, sich von Zeit zu Zeit eben in der Öffentlichkeit als die Hüter der Moral und der ethischen Standards auch im Bereich des Fernsehens zu positionieren. Und das geschieht eben halt in diesem Falle am Beispiel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, warum es beim Bachelor nicht passiert ist, wo zumindest ja Frauenverbände doch protestiert haben, aber dann die Landesmedienanstalten da nicht aufgesprungen sind, darüber kann man dann nur mutmaßen.
Nun ist ja schon angekündigt worden, dass nun Ende Mohl darüber nachdenkt, jetzt den Superkanzler zu suchen mit berühmten Politikern. Sagen Sie diesem Format ähnlichen Erfolg voraus wie jetzt das C-Promi-Dschungelkämpfen?
Na, ich weiß nicht, was Ende Mohl auf diese Idee gebracht hat, denn so ein Format gibt es ja schon im deutschen Fernsehen, da heißt es nur Christiansen.
Das war Professor Lothar Mikos von der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg und ich kann nur sagen, Hilfe, ich bin ein Zuschauer, holt mich hier raus.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erwähnen.